for nature,
for the ocean,
for people,
for animals.
Hallo liebe Sonnensplendid Community, es ist mega schön, dass ihr heute alle wieder zuhört. Heute habe ich wieder einen weiblichen Gast, auch schön zwischendurch, weil manchmal sind es ein bisschen mehr Männer, wir brauchen viel mehr Frauenpower hier. Heute ist es die Heidi Drommer, die heute dabei ist. Danke, danke liebe Heidi für deine Zeit und dafür, dass du mit uns heute deine Weisheit teilst. Wir werden auch gleich erzählen, worum es geht. Also als allererstes Mal herzlich willkommen. Dankeschön fürs Dasein.
Ja, ich danke dir, liebe Maggie, dass du Peacewatch und mich da angefragt hast, beziehungsweise Peacewatch angefragt und Peacewatch hat mich dann vorgeschlagen, weil ich so ein bisschen mehr Zeit habe vielleicht gerade als die anderen Freiwilligen.
Ja, super cool. Ich freue mich mega, diese ungefähr halbe Stunde mit dir zu verbringen. Und ich habe schon gemerkt, ich glaube, ich kann sehr viel von dir lernen, deswegen freue ich mich schon drauf. Und das heißt auch, alle, die heute zuhören, ich bin mir sicher, ich kann heute sehr viel dazulernen von der lieben Heidi. Ihr also auch. Hört gut zu. Die Heidi, mal ganz kurz zu Heidi. Die Heidi ist Sozialarbeiterin und sie ist auch Beraterin und Begleiterin von Teams und Organisationen. Habe ich auf deiner Homepage auch gesehen. Also du, Heidi, arbeitest von strategischer Planung bis hin auch zur Zertifizierung von sozialen Einrichtungen und du warst auch Freiwillige bei Peacewatch Switzerland. Und darum geht es heute. Peacewatch, kannst du uns ein bisschen mal kurz erklären, wer Peacewatch überhaupt ist, was Peacewatch genau macht oder was Peacewatch Switzerland hauptsächlich macht, worauf ihr euch fokussiert?
Gut, danke, Maggie. Also auch ganz herzlichen Dank nochmal, dass du Peacewatch angesprochen hast für den Blog und für den Podcast. Ja, Peacewatch ist eine kleine Schweizer Organisation mit Sitz in Zürich, die seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts bedrohte Menschenrechtlerinnen, Umweltschützerinnen, Journalistinnen, Richterinnen durch als persönlich begleitet, indem Menschen wie ich dahin geschickt werden als Freiwillige nach einer Vorbereitung in der Schweiz und auch in Honduras. Und aktuell, nachdem Peacewatch anfänglich auch in Kolumbien, Guatemala und Mexiko in Lateinamerika engagiert war, ist es seit Corona nur noch in Lateinamerika, in Honduras und in Israel-Palästina. In Zürich ist es ein kleines Büro. Morgen werden die nächsten Ausreisenden vorbereitet. Da kann ich auch zusammen mit einer Schweizer Kollegin hin, um ein bisschen von den Erfahrungen zu erzählen. Und sind eine kleine Organisation, haben aber eine ganz aktive Webpage und seit kurzem, also noch nicht allzu lange, aber seit letztem Jahr ist Peacewatch auch in sozialen Medien unterwegs. Ich kann nachher vielleicht nochmal dir den Link schicken, dass du es noch einblendest. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber über Peacewatch Switzerland findet man auf jeden Fall auf der Webpage. Das Team in Honduras, da waren wir zu viert, drei Schweizerinnen und ich als Süddeutsche und ein honduranisches Equipe mit drei Personen. Dieses Jahr, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, werden auch wieder honduranische Freiwillige eingesetzt. Als ich dort war, waren wir hier eben nur die drei aus Europa. Früher gab es aber auch Menschen aus Kolumbien, aus Argentinien, Honduranerinnen, die dann die Einsätze nochmal mit einer ganz anderen Perspektive, als wir jetzt aus Europa begleiten.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also da waren jetzt schon sehr viele wichtige Punkte. Erstens mal, die Homepage werden wir auf jeden Fall in die Show Notes reintun. Also alle, die zuhören, bitte da drauf schauen und dann einfach die Informationen von Peacewatch auf der Seite lesen. Du hast angesprochen, dass es auch manchmal wichtig ist, eben dass Menschen von vor Ort mitarbeiten. Das ist ja manchmal dieses White Savior Complex, was wir so ganz oft häufig bemerken. Gell? Wir Europäer gehen irgendwo hin und glauben, wir wissen es besser, wir helfen da jetzt mal und bringen eigentlich noch mehr Chaos rein manchmal, wenn wir nicht verstehen, wie die Kultur eigentlich ist oder wie die Menschen so leben. Deswegen hast du da vielleicht eine interessante Geschichte oder was hast du denn da so bemerkt, wie diese Zusammenarbeit funktioniert und wie wichtig eben die Zusammenarbeit ist?
Die kulturelle Geschichte fängt schon zwischen Süddeutschland und Zürich an, würde ich mal sagen. Ja, also wir haben da echt gemerkt, da gibt es wirklich kulturelle Unterschiede. Wir haben eine gemeinsame Sprache. Klammer auf, unser französisch-Schweizer Kollege, der hat zum Beispiel mich als Süddeutsche besser verstanden als die Schweizerdeutschen. Jetzt rein so, sagt man Schweizerdeutsche? Also die im Deutsch-Ablante. Ja. Also da von der Sprache her ist ganz interessant. Und was ich vielleicht zu Peacewatch noch sagen kann, Peacewatch hat, Switzerland hat drei Grundprinzipien und die helfen dann auch, diese kulturellen Clashes zu verhindern. Ich glaube, dass so dann bei der Auswahl vielleicht noch vorneweg sind schon Menschen, die da hingehen, die schon mal in der Region gelebt haben. Sei es im Praktikum oder Schule oder man sieht es, ich bin schon älter, habe Runzeln, habe viele Falten.
Schaust sehr hübsch aus.
Ende meiner, meiner
Weiße
Ende meiner ersten Sozialarbeiterinnenjahre war ich für ein Jahr in Honduras im Flüchtlingslager und habe da geflohene Menschen aus Honduras, die ohne irgendwas über die Grenze vom Bürgerkrieg Schutz gesucht haben, in Honduras begleitet. Also da hatte ich einfach ein ganz dichtes Jahr an Erfahrung in Honduras selber schon und war dann einfach beruflich durch die vielen Jahre in Honduras, also wirklich in Gesamt-Lateinamerika, außer im Portugiesischsprachigen und habe auch Freundschaften, langjährige Freundinnen, Kolleginnen. Also ich kenne das ein bisschen und trotzdem kann es sein, dass es clasht. Nur jetzt nochmal so zu den Prinzipien von Peacewatch 3, Gewaltfreiheit, das ist so das absolute Prinzip. Da werden wir auch in der Vorbereitung sehr darauf geschult. Das geht sogar so weit, dass wir wirklich versuchen, auch von der Sprache her, ich glaube, in einem deiner Podcasts hast du auch mal angesprochen, also dass wir auch aufpassen, wie drücken wir uns aus? Wörter wie Scheiße und lauter solche Kraftwörter, die haben da eigentlich in so einer Arbeit kein Platz. Also jetzt unabhängig jetzt so vom ganz konkreten gewaltfreien Verhalten. So ein anderes Prinzip ist die Unparteilichkeit. Ist manchmal schwierig, ja, weil wir begleiten bedrohte Menschen. Wir wissen um die politische Situation in Honduras. Es gibt wirklich x Informationen, die man täglich auch kriegen kann. Es gibt also wirklich auch einen ganz tollen Newsletter, der täglich berichtet über die Situation. Von daher sind wir da eigentlich schon darauf vorbereitet, auf die Nicht-Einmischung. Aber das ist also so, das Herz, wenn wir ehrlich sind, schlägt da natürlich schon so für die Bedrohten und für die, die halt nichts haben. Die Armen kann man einfach auch heute 2023 noch sagen. Und wenn ich das mal so am Rand noch einfügen kann, ich glaube, so seit 1989 war, nee, 87, 88 war ich da in Honduras und ich habe so das Gefühl, so dieser Gap, es gibt jetzt schon eine Mittelschicht, hat sich schon so eine kleine Mittelschicht auch entwickelt, aber die Sprachlosigkeit und der Nichtkontakt zwischen der breiten Bevölkerung, die eben kein Zugang haben zu privater Bildung, zu privaten Hospitälern, die öffentlichen besuchen und da ist halt die Situation so, wie sie ist. Und da sehe ich eigentlich, dass diese Sprachlosigkeit zwischen den Reichen und Armen sogar noch vielleicht sich verstärkt hat in Honduras. Gut. Und das dritte Prinzip eben neben der Gewaltfreiheit und der Nichteinmischung ist die Unparteilichkeit. Nee, ich hatte gesagt, die Unparteilichkeit und das dritte Prinzip ist dann eben die Nichteinmischung. Wir mischen uns nicht ein. Und so jetzt für jemand wie mich, die halt da auch gearbeitet hat und ich evaluiere oft oder mache dann oder hatte Workshops dort, da sich tatsächlich nie einzumischen, wenn wir Dinge beobachten, wo man denkt, oh, aber wenn wir das jetzt so und so machen, dann könnte man das doch vielleicht viel einfacher. Ist manchmal, also
Nicht so einfach, ne?
das fiel mir dann, also das musste ich echt lernen. Die ersten 2 Monate hatte ich damit wirklich zu tun, meine Rolle da klar zu kriegen. Ich bin da nur da, ich beobachte. Wir schreiben dann nach jedem Einsatz unseren Bericht. Also da findet PWS macht auch ein ganz gutes Monitoring. Also hier so in der Entwicklungszusammenarbeit oder auch hier reden wir von Planning, Monitoring, Evaluation, PME. Peacewatch macht es sehr professionell. Die nationale die spanische Koordinatorin in Honduras selber, die achtet da sehr drauf, ist auch sehr genau, die lässt einem da auch keine Ungenauigkeiten durchgehen, finde ich sehr gut, ja.
Wichtig, ja.
Finde ich sehr wichtig. Also es geht nicht nur darum, dass man halt da ist und guten Willen hat, sondern da steckt schon auch, ich muss jetzt mal sagen, Professionalität oder Anspruch an Professionalität, an Transparenz, an Nachverfolgbarkeit dahinter, weil unsere Berichte, die sind einerseits vertraulich, aber die können schon dann Grundlage sein, falls ja, nee, wie soll ich sagen, wir mischen uns nicht ein, aber es wird dokumentiert und diese Dokumentation, ich weiß nicht, das, ich glaube, alle, die in dem Bereich arbeiten, man hat immer im Alltag eigentlich wenig Zeit, um da nochmal zu reflektieren, aber es tut eigentlich richtig gut, wenn man da nochmal, wenn was vorbei ist, nochmal drüber nachdenkt, was lief gut, was hätte man vielleicht besser machen können. Ich finde,
Ja.
das hilft so, um Konsequenzen für die nächsten Schritte dann zu ziehen.
Ja, wir lernen ja auch mit jeder Aktion, die wir machen, lernen wir ja täglich dazu. Und das ist wichtig, das dann zu implementieren, wenn ich dazugelernt habe, das zu nutzen, weil sonst wachse ich ja nicht daran. Ne?
Genau.
Lernen wir ja nichts und verändern nichts. Ich war mal in Tegucigalpa. Ich war in Honduras für 3 Monate im Jahr 2013. Und da
Ja.
habe ich aber hauptsächlich, war ich auf einer Touristeninsel, Backpacker-Jutila, weil ich habe da meine Tauchlehrerausbildung gemacht. Und ich habe aber gesehen, als ich in Tegucigalpa war, das ist schon ziemlich gefährlich. Ja? Nachts hat es immer geschossen, also es waren wirklich Schüsse überall. Was sind denn so die großen Herausforderungen, wenn ihr in Honduras unterwegs seid? Was sind denn so die Themen, die wirklich auch, kann es auch für auswärtige Organisationen wie jetzt Peace Watch Switzerland zum Beispiel, kann das für die Leute auch ein bisschen gefährlich werden, dort was zu tun oder dort zu sein einfach nur, weil vielleicht fühlen sich einige Leute angegriffen schon von der puren Präsenz oder
Ja.
auf was trefft ihr da so?
Für Peace Watch Mitarbeitende aus dem Ausland, wir haben alle die Akkreditierung als Menschenrechtsbeobachterin durch die honduranische Regierung. Und das gibt uns einen gewissen Schutz. Aber wir haben ganz klare Sicherheitsvorkehrungen, zum Beispiel. Wir dürfen nur mit bestimmten Ruftaxis fahren. Wir sollen keine öffentlichen Busse nehmen. Also, ich meine, wenn man in den Ländern gereist ist, privat oder beruflich, dann glaube ich, weiß man schon so ungefähr, wie man sich verhalten muss. Aber das, was für uns vielleicht so ganz konkret an Gefahr sein könnte, das sind, glaube ich, tatsächlich auch die Maras. Das gab es 2013 auch schon, dass eben diese Jugendbanden, was überhaupt keine Jugendbanden mehr sind, ja, die so angefangen haben in El Salvador, sich jetzt aber über Mittelamerika ausgedehnt haben und die seit der Drogenhandel praktisch von Kolumbien sich nach Mittelamerika, nach Honduras verlagert hat, sind die alle total in Drogengeschäfte vermittelt und die haben kein, null Skrupel. Also die Aufnahmerituale in diese Jugendbanden, die sind so furchtbar, dass die keine Skrupel haben, irgendein Menschenleben zu schützen. Also wir waren auch auf einer Fahrt mal in Einsatz. Seit Corona fahren wir auch nicht mehr oder sind wir nicht mehr mit dem Bus gefahren, öffentlich, sondern mit dem Fahrer. Ich glaube, das hat sich inzwischen auch geändert und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass wir jetzt auch wieder mit Bussen fahren. Aber da waren wir dann in einem, ja, so, wie sagt man das, so einem Puesto, wo wir eigentlich immer gefrühstückt haben und am Nachbartisch saßen ein paar junge Männer. Wo ich dann beim Rausgehen zum Fahrer sagte, sag mal, das waren doch Mareros. Ja, genau. Also man kann so einen Blick dafür kriegen, wie die sich verhalten. Die kommen einfach schon so selbstverständlich rein, setzen sich breitbeinig hin. Toxische Männlichkeit, so als Stichwort, ist da sowas von potenziert. Und
Ist dann eines der Hauptthemen auch Frauen, also Frauenrechte, weil ich kann mir
so ist.
vorstellen, wie es halt leider wirklich, ich sage das nicht gerne, aber es ist halt einfach weltweit sichtbar, dass toxische Männlichkeit teilweise wirklich eines der großen Probleme in der heutigen Welt sind. Und wenn ich jetzt schaue von mir, wenn ich von mir ausgehe, hier in Südtirol, da ist schon ziemliche Gleichberechtigung. Und zwei, drei Sachen könnte man auch noch ein bisschen verbessern, ja, kann man machen. Auf jeden Fall, aber ich habe jetzt als Frau kein Problem, auf die Straße zu gehen oder irgendwas zu tun oder auch einige Rechte von mir einzufordern. In anderen Orten ganz ein anderes Thema, gell?
Du solltest dich aber nicht von deinem Partner trennen. Das kann nämlich ganz schnell ganz gefährlich werden. Also Femizide sind auch hier in Europa absolut, absolut.
Ja, das
Alleine,
stimmt.
ich wohne hier am Bodensee in Konstanz, im Vorort. Im Umkreis von 40 Kilometern sind in der letzten Woche zwei Frauen von ihren Ex-Partnern umgebracht worden. Das eine war in Stockach. Also vielleicht die Schweizerinnen, die hören, Stockach ist vielleicht noch bekannt und Markdorf, es liegt auf der anderen Seite vom Bodensee.
Wow, das ist
Ich
schon
habe die
extrem,
Zahl, ich
ja?
hab in
Finde ich sehr
Deutsch, also
spannend.
allein in Deutschland jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Ex-Partner von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Jeden dritten Tag. Und die Tage war nochmal ein Artikel in der Zeitschrift. Ja, das ist ganz schlimm und die Frauen können in die Frauenhäuser, aber es geht nicht tiefer. Also Femizid ist hier noch kommt, ist noch nicht wirklich so angekommen in Honduras. Ich habe ein paar Zahlen, aber jetzt finde, also ich müsste jetzt gerade mal raussuchen. Die haben ja extra nochmal ich glaube in der Schweiz. Na, ich müsste nochmal, ich könnte mal nebenbei nochmal auf eine Folie gucken, da hätte ich es drauf. Ich hatte da neulich mal einen Vortrag und da hatte ich mir das aufgeschrieben, wie die Zahlen da sind. In der Schweiz mit 9 Millionen Einwohnerinnen sind 28 Frauen 2022 von ihren Ex-Partnern getötet worden. Und in Honduras, also in Honduras hat 10 Millionen Einwohnerinnen, waren es 278. Und in
278.
278 in Honduras und in Deutschland waren es 169. Ja, also gut, Deutschland ist natürlich größer, wir haben 83 Millionen Einwohnerinnen, man muss das dann schon so ein bisschen in Relation sehen. Aber die Femizide sind, du hattest es ja auch gerade gesagt, sind echt ein weltweites Thema und in Honduras ganz stark. Und was in Honduras dann, also so diese Gewalt gegen Frauen war auch Anlass dafür, dass dann Peace Watch eine Genderpolitik sich erlassen hat oder sich gegeben hat, auch in Abstimmung mit den Partnerorganisationen. Und als ich jetzt dort war, im ersten Halbjahr, letztes Jahr, war es so, dass wir die dann mit den Organisationen diskutiert haben, weil die müssen die sozusagen akzeptieren. Und Anlass war, und das war jetzt nicht. Das war, bevor ich dort war, aber frühere Akkurse. Einerseits sind junge Frauen angemacht worden. Klammer auf, jetzt ich bin 66 geworden, letztes Jahr. Auch ich bin angemacht worden. Ja, also man will das sich gar nicht so vorstellen, aber es ist so. Aber die jungen Frauen betrifft das natürlich nochmal total viel stärker. Und das war dann bei Einsätzen teilweise auch so. Und also Akkompagnantes sind auch Zeuginnen geworden, als es Partnerschaftsgewalt war. Und da ist ja unser Prinzip Nicht-Einmischung, haben wir da auch nicht gemacht. Aber da wird natürlich dann hinterher im Team darüber gesprochen, wie verhalten wir uns. Und daraus ist dann diese Genderpolitik entstanden. Und wir haben das gemerkt, als wir die dann mit den Organisationen diskutiert haben, dass da einerseits so ein bisschen Widerstände, man schiebt es auch raus, ja. Aber dass die Frauen gesagt haben, das ist das absolute Thema bei uns. Und da fängt natürlich jetzt schon auch wieder so, wo ist unsere Rolle und was können wir da anstoßen? Wir beobachten nur, aber wir haben die Politik, wir diskutieren die und die Organisationen, mit denen wir machen, also Peace Watch macht dann auch Verträge mit den Organisationen, die begleitet werden will, die Gewaltfreiheit und die Akzeptanz der Genderpolitik so Teil sind. Und bei Gender und was Honduras halt noch ist, wenn wir so von Gender sprechen, wenn ich das gerade noch sagen kann, neben den Femiziden ist halt die Gewalt gegen trans- und homosexuelle und lesbische Frauen, das ist halt auch so präsent. Das erste, im Januar letztes Jahr angekommen, am ersten Wochenende schon sind vor einer Kneipe, da Januar ist dann noch gutes Wetter, da steht man draußen. Von der transsexuellen Bar sind drei Transmenschen geschwind umgenietet worden. Da fährt ein Motorrad vorbei, hinten drauf sitzt einer, knallt ab und zack.
Boah, ist
Und
brutal.
ja.
Das ist schon brutal. Ich wollte dich gerade auch fragen, ich kann mir vorstellen, in deiner Zeit, als ich kann das eigentlich auch Aktivistin nennen, würde ich sagen, so
Ja.
Menschenrechtsaktivistin, hast du sicher sehr, sehr viele Geschichten erlebt, die auch teilweise richtig extrem waren. Magst du und kannst du vielleicht eine Geschichte erzählen, die vielleicht ein bisschen heftig war, die dich sehr stark berührt hat, die jetzt vielleicht auch ein bisschen schlimm war? Du kannst selber entscheiden, wie weit du gehen willst. Kannst aber auch gerne eine oder auch beides, eine erzählen, die wunderschön war. Also du entscheidest, ich lasse dich entscheiden.
Ja, danke. Also als ich da letztes Jahr angekommen bin und zusammen mit mir ist eben am gleichen Tag noch eine Schweizer Kollegin mit angekommen und einen Monat später noch mal eine andere Schweizerin. Und wir hatten das Glück, im Januar letzten Jahres ist die neue Präsidentin, die wirklich auch vom Volk, will ich jetzt mal sagen, gewählt worden ist. Wenn man so im Rechts-Links Kategorien denken will, dann ist sie jetzt eher links und ich würde eher sagen, ja, sie guckt auch nach dem Wohl der Armen. Ja, sie hat eine ganz tolle Regierungserklärung abgegeben. Die kam am Januar ins Amt und von daher war es jetzt so im ersten halben Jahr, was so die ganz schlimmen Menschenrechtsverletzungen angeht, ein bisschen besser. Die haben jetzt wieder zugenommen und Ja, auch dieses Jahr sind, ich glaube, jetzt alleine im Januar sind 18 Frauen umgebracht worden in Honduras. Und die das, an einem Wochenende vor 2 Wochen am Strand, drei Frauen, die da saßen, sich unterhalten haben, Garifuna-Frauen, auch einfach umgebracht worden.
Einfach
Ja,
so.
und also ich vermute, dass da so eine Drogengeschichte dahinter steht. Das ist ganz häufig nochmal der Fall. Also so eine, was wäre so ein Highlight? Also so schöne Erfahrungen sind einfach der Kontakt mit den Menschen. Da ist so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, so, ich würde schon sagen, dass da auch Freundschaften entstanden sind, die jetzt auch noch anhalten, teilweise. Aber dadurch, dass wir halt auch nur so eine begrenzte Zeit da sind und immer wieder neue kommen, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, wie tief geht man in den Kontakt rein, weil wir halt nachher dann doch wieder weg sind und es kommen dann wieder andere. Also, das ist, finde ich, so ein bisschen ein Austarieren immer, wie das geht. Aber was so tolle Erfahrungen sind, das ist so der Zusammenhalt der Menschen, die sich dann gemeinsam gegen, also was so bei mir jetzt, wo ich da so mit wiederholt dann mit dabei war, das war, wo es um Wasserrechte ging, also Zugang zu Wasser, wer darf über das Wasser verfügen, wer darf einen kleinen Staudamm bauen, um das oberhalb am Flussoberlauf für sich zu nutzen, oder gehört der halt allen und da oben darf eigentlich nichts für private Zwecke abgezweigt werden vom Wasser. Und da zu sehen, wie Gemeinschaften zusammenhalten und was ich so für uns lerne, das ist halt einfach, es ist gut und wichtig, wenn die Menschen organisiert sind. Also Einzelne alleine können da sehr wenig bewirken. Man braucht da eine Gemeinschaft und man braucht auch Leute, die sozusagen als Leaders, als Führer oder Lideressas, Führerinnen, im Deutschen kann man das Wort Führer eigentlich nicht benutzen, aber
Ja,
ich
ist
sage mal,
es
also
auch.
die als Leader vorne dran stehen, die dann auch so ein bisschen ja, strukturieren, organisieren und das Ganze transparent machen. Also das sind für mich so wichtige Lernerfahrungen und dann eben das auch Partys, Feier immer auch da ist. Das ist ganz klar und man kann aus, das klingt jetzt auch wieder so platt, ja, aber man kann einfach aus wenig so viel machen und
Ja.
Spaß und gut miteinander sein.
Ja.
Und dann,
Super.
es menschelt auch überall, sind auch alles keine Engel, wir auch nicht, ja, alle haben auch ihre Schatten oder schwer dunkleren Seiten.
Ja, total. Das ist es
Ja.
ja. Ich glaube, ich denke, dass wir von jedem einzelnen Menschen lernen können. Und wenn ein Mensch genau das Gegenteil von dem ist, was ich sein möchte, dann kann ich auch lernen, wie ich nicht sein möchte. Also ich kann immer was lernen. Sehr, sehr wichtig. Du hast davor auch ganz viel angesprochen, Minderheiten, ne? Zum Beispiel Menschen, die jetzt keiner Mehrheit angehören, die haben es häufig ja in unserem Leben in einem viel schwieriger, als in einem bestimmten System gleichberechtigt behandelt zu werden. Warum glaubst du, ist es so? Haben wir Menschen einfach nur Angst vor dem Unbekannten? Oder woher kommt es? Was glaubst du?
Das ist jetzt eine philosophische
Das
Frage,
ist eine
Vicky. Ich glaube,
philosophische
das
Frage.
ist was, womit du dich dann einfach auch beschäftigst. Ne? Was ist es? Ich glaube, dass die Umwelt ganz stark ist. Was hat mich geprägt als Kind? Welche Werte habe ich als Kind, als Jugendliche mitgekriegt in meinen Peergroups, die mich sozialisiert haben? Und da kann es sein, dass man Glück hat. Es kann auch sein, dass man eben in der Gesellschaft oder in einem Elternhaus groß wird, wo die Eltern und die Peers einem Werte für die mitgeben und die selber auch leben, wo das nicht nur Blabla ist, sondern wo es gelebt wird. Und man kann Pech haben, ja. Und das ist völlig unabhängig vom sozialen Status. Also ich finde, ja.
Ja. Ja.
Aber sag mir die Frage nochmal, damit ich sie nochmal konkreter beantworten kann, bitte.
Die Frage war, ob du glaubst, woher kommt es, dass Menschen vor etwas, das anders ist, einfach mehr Angst haben?
Oh.
Oder glaubst du, dass Menschen Angst davor haben vom Unbekannten? Weil wenn man jetzt über Mehrheiten oder Minderheiten spricht, wie du davor gesagt hast, zum Beispiel lesbische Frauen oder schwule Männer
Garifunas, Schwarze in
oder
Honduras,
Schwarze in
ja.
Honduras, genau. Warum haben diese Menschen es immer schwieriger? Weil in einem typischen System, wo wir halt alle so ein bisschen Systemkomfort sind und dann ist jemand ein bisschen anders, egal in welcher Art und Weise, ein bisschen anders und dann sind viele Leute sich schon zurückziehen und schon Mir kommt oft vor,
Also,
dass Menschen Angst haben irgendwie vor etwas, das wir noch nicht kennen. Ich weiß nicht.
ich glaube, dass das tatsächlich der Grund ist. Angst und nicht kennen. Also wenn ich so mal hier in Deutschland ein bisschen gucke, also wer ist gegen Migration und wer sagt, wir werden überfremdet und lauter sowas, ja. Das sind Leute, die keinen Kontakt haben zu Geflüchteten oder zu Migrantinnen. Wenn ich einen persönlichen, menschlichen Kontakt habe, das ändert völlig den Blick. Und das finde ich in Honduras auch. Also das ist so, wo ich denke, die unterschiedlichen Menschen, die müssten sehr viel mehr miteinander ins Gespräch kommen. Die müssten miteinander sprechen können. Die müssten ihre jeweiligen Realitäten kennenlernen. Auch die Reichen sind nicht nur blöd. Also über private Kontakte hatte ich auch ein bisschen Kontakt und die sind in ihrer Familie total menschlich, total freundlich, gut, ja. Und andere, also bei der neuen Partei, die jetzt an der Regierung ist, habe ich auch bereits im ersten Vierteljahr schon Korruption beobachtet, ja. Und darüber, es muss miteinander gesprochen werden. Und da finde ich es so, haben wir hier in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, ich meine, du bist jetzt Italienerin, aber in der Schweiz, also dieses demokratische System in der Schweiz, ich habe, glaube ich, kapiert zum Beispiel, bei manchen Wahlen besteht Wahlpflicht, muss man sich einbringen, muss man hingehen, muss sich verhalten, muss ins Gespräch kommen, da finden Gespräche statt, Auseinandersetzungen. Am Schluss ist es auch nicht immer so, dass sich dann alle wirklich Friede, Freude, Eierkuchen einig sind, aber man kennt die unterschiedlichen Interessen und man kann es dann vielleicht auch ein bisschen einordnen. Und es ist ein Geben und ein Nehmen. Und gerade in diesen Gesellschaften, in den armen Gesellschaften, ich finde, dass das viel zu wenig Gespräch ist. Und Gespräch braucht auch Zeit. Also könnte man noch so ein bisschen über das System der Entwicklungszusammenarbeit, der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit sprechen. Da fehlt auch die Zeit, dass miteinander gesprochen wird, dass man hier, wir haben runde Tische, also wir haben hier so zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmern den dritten Weg, Tarifpartnerschaft, da wird miteinander gesprochen, da wird verhandelt. Nee, und in der Schweiz finde ich das schon sehr ausgeprägt. Und also das ist so das, wo ich finde, dass dann auch Organisationen wie Peace Watch vielleicht auch nochmal so ein bisschen schauen könnten, wo führen wir Dialog oder wo können wir vielleicht Dialog unterstützen? Und das ist ganz schön schwierig, weil ich hatte, also da ist Angst dahinter. Man muss was abgeben, man muss was teilen. Vorurteile auch, die durch die Medien vielleicht noch unterstützt werden. Und
Ja,
ja.
ist gar nicht so einfach, gell? Ja, ich weiß, also ich merke das zum Beispiel in meinem Bereich geht es halt viel um Tierschutz, Tierrechte, Meeresschutz, mittlerweile auch ganz viel Menschenrechte,
Ja.
ist ja alles miteinander verknüpft. Aber angefangen hat es bei mir beim Meeresschutz und da bin ich auch zum Beispiel auf den Färöerinseln gewesen, wo Wale immer noch geschlachtet werden und ich habe mich zwischen Wale und Walfänger gestellt, wurde verhaftet. Und da hatte ich mit den Leuten aber nicht, ich bin nicht auf diese Insel hin, um zu sagen, hey, ihr seid böse Menschen, weil ihr das macht, sondern ich bin hin, um zu verstehen, wie können wir eine Lösung finden? Braucht es das wirklich noch? Weil früher haben die Menschen wirklich das gebraucht zum Überleben. Heute nicht mehr. Wie kann ich jetzt mein Wissen, warum es Wale so dringend in der Welt, in den Meeren braucht, damit wir überhaupt leben können? Wie kann ich dieses Wissen weitergeben an Leute, die halt eben Wale fangen? Wie kann ich es schaffen, dass sie zuhören? Und ich glaube, da muss man eben einfach auf eine Ebene kommen und sich näher kommen und sich in die Augen schauen und sagen, ich bin nicht hier, weil ich sagen will, ihr seid böse Menschen, sondern ich bin hier, weil ich sagen möchte, hey, vielleicht finden wir eine Lösung, wie es anders geht, dass ihr das nicht mehr braucht. Was können wir tun? Es braucht Alternativen. Und ich glaube, da sind wir in ganz vielen Gesprächen oder in ganz vielen Momenten sind wir als Menschheit dann einfach nicht bereit, noch nicht bereit.
Naja, noch nicht bereit. Und also was du sagst, ich glaube, dass es auch tatsächlich um Information nochmal geht. Aber man wird hier so vollgetextet mit Infos oder jetzt bei uns zum Beispiel in Deutschland, wo es jetzt um diese Panzerlieferungen an die Ukraine geht, die Medien, die so wenig die Friedensbewegung, Klammer auf, die ist auch gerade ziemlich gespalten hier bei uns, aber Stimmen, also wirklich fundierte Stimmen, die gegen die Waffenlieferungen oder weitere Panzer oder überhaupt die Panzerlieferungen waren, sind kaum zu Wort gekommen und sind sowas von niedergemacht worden. Nee, aber was ich so von dem, was du jetzt noch gesagt hast, ich glaube, dass in den reichen Ländern natürlich auch ein bisschen Angst ist, abgeben zu müssen, teilen zu müssen. Denn, und es ist, und ich finde, dass auch Politik jetzt, ich kann es nur so von Deutschland sagen, Politik viel zu feige, die müssen viel unpopulärere Entscheidungen treffen, den Menschen abverlangen.
Das ist total genauso. Ja.
Flugbenzin, das muss versteuert werden, es muss teuer werden. Dass ich kann, also es gibt Leute aus meinem Freundeskreis, Freundinnenkreis, die machen diese Kreuzfahrten oder die fliegen mal für 50 Euro nach Malaga oder nach ich weiß nicht wohin.
Ja, ich bin ganz bei dir. Das muss einfach teurer werden. Dann, ja, da gibt es so viele Punkte, über die wir so sprechen können, weil wenn wir auch dann da reingehen, dass es teurer wird, dann können sich halt die, die Geld haben, das immer noch leisten. Aber die, die kein Geld haben, können es halt nicht mehr leisten. Das ist dann auch wieder Unfairness. Also, wie bringt man das alles zusammen, dass es fair ist, aber dass wir alle beginnen, einfach einen Schritt zurückzugehen? Ja, das ist gar nicht so einfach, gell?
Ja.
Du, ich kenne ganz, ja, sag nur.
Nee, ich habe da neulich auch von Untersuchungen gelesen, wenn wir uns mehr einschränken, ein bisschen einschränken würden und auf den Lebensstandard von 1970 zurückkämen, die Zufriedenheit wäre nicht größer. Also oder weniger. Die
Kleiner, ja.
Zufriedenheit wäre ungefähr gleich, ja.
Ja. Schau, ich
Ja.
lebe einen minimalistischen Lebensstil mittlerweile. Seit ich in meinem Van lebe, habe ich alles, was ich habe, so weggegeben, verkauft, verschenkt, verschmissen. Und ich habe nur noch das, was in meinem Van Platz hat und ein bisschen was bei meinen Eltern. Und ich muss sagen, es ist so befreiend,
Ja,
wenn ich einfach
auch.
merke, ich brauche nicht diesen ganzen Schnickschnack da, den ich mir auch spare, Geld spare, voll viel arbeite, damit ich das kaufen kann und dann komme ich nach einem Monat drauf, ja, ich brauche es ja gar nicht. Also das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, was wir machen. Ne? Und wenn wir da, das ist, glaube ich, das gleiche Thema, wenn wir da verstehen, von außen brauche ich nichts, um glücklich zu sein, dann können wir ganz einen anderen Lebensstil annehmen. Und ich glaube, dass das dann eigentlich ein viel zufriedenerer Lebensstil wäre. Also ich merke es eins zu eins, ich merke es total, 100%. Du, ich wollte noch fragen, weil wir gehen ja langsam an das
Ja.
Ende vom Podcast hin, gell? Ich kenne ganz viele Menschen, die wollen sich einsetzen bei Organisationen, bei NGOs. Kann man das bei euch bei Peacewatch machen? Können sich Menschen melden? Können sie sagen, ich möchte freiwillig dabei sein? Wie geht denn sowas vor sich?
Por supuesto. Die sollen mal ganz schnell auf die Webpage gehen. Da stehen die Kriterien drin. Das ist also ich kann vielleicht gerade mal ganz kurz zusammenfassen. Das ist ein, ich glaube, 25 ist und also man sollte 25 Jahre alt sein, man sollte Berufserfahrung haben, man sollte ein bisschen Auslandserfahrung, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Und im Spanischen, in Lateinamerika muss man halt Spanisch können. Das muss jetzt überhaupt nicht perfekt sein, aber gerade wir begleiten auch Gerichtsverhandlungen. Das ist schon gut, wenn man es versteht. Man muss nicht ein juristisches Vokabular haben. Da haben wir Wörter, also da gibt's, haben wir so ein Folletto, wo drin steht, was ist was, das kann ich sagen. Aber so, man muss sich unterhalten können.
Ja.
Und dann, ja, Lust, sich da einzubringen, sich auch in so ein Team einzubringen. Wir wohnen dort zusammen in einem Haus, jede hat ein eigenes Zimmer, das ist schön, aber so die Konvivenz ja im Alltag. Ich hatte viel Glück mit denen ich jetzt da zusammen war. Wir haben tagsüber sogar mit den Frauen, unser Mann hat da jetzt nicht mitgemacht. Aber wenn wir mal ein bisschen Leerlauf hatten oder früher mal zurückgekommen sind, haben wir echt zusammen Yoga gemacht und
Super.
oder sind abends auch so am Wochenende auch mal ausgegangen, was trinken gegangen, tanzen gegangen. Ja, also man muss sich da schon so auf eine Gemeinschaft auch einlassen. Und man hat auch immer mal wieder Leerlauf da. Ja, wir gehen nur raus, wenn wir angefragt sind. Und manchmal ballt sich, da kommst du dann überhaupt nicht mehr richtig zum Nachdenken. Sondern, aber es gibt dann auch Tage, wo es mal ruhiger ist und da muss man sich dann auch beschäftigen können.
Meist super cool. Und wie kann man denn eigentlich die Arbeit von Peacewatch sonst noch unterstützen? Gibt es da Möglichkeiten, wie zum Beispiel, was kann denn jeder Einzelne tun? Wenn jetzt jemand sagt, ich kann jetzt nicht da vor Ort sein und helfen, sondern ich kann von zu Hause aus unterstützen, und wahrscheinlich kann man auf jeden Fall spenden. Wir werden ja die Internetseite in die Shownotes reintun, dann kann jeder helfen. Man kann vielleicht eure Aufklärungsarbeit teilen oder mit Menschen darüber sprechen. Oder was würdest du denn so empfehlen? Gibt es Petitionen oder irgendwas Wichtiges, was man machen kann?
Also ich glaube, dass da Peacewatch jetzt selber keine Aktivitäten hat. Also wir Ex-Ehemaligen, wir sind eingeladen für Vorträge und informieren. Aber ich glaube, also was man auf jeden Fall auch tun kann, so über die Situation eben gerade in Honduras zum Beispiel berichten, das thematisieren, unseren Lebensstil hinterfragen, ist es notwendig oder was kann man dann, wie kann man es unterstützen, wie kann man hier sozusagen unseren Gedanken, die von dort zu, wie soll ich sagen, oder diese Gewaltfreiheit hier halt einfach auch einbringen und gucken, wie sieht es mit den Waffenlieferungen in die Gegend aus. Ein dickes, fettes Thema, und da spielt die Schweiz natürlich auch eine große Rolle, Peace Watch Switzerland, sind die Geldflüsse, das sind die Waffenflüsse, das sind die Konten oder auch Firmen, europäische Firmen, die, also jetzt zum Beispiel eine norwegische Firma, die im Bereich Photovoltaik in Honduras das Geld macht oder diese, also gibt es ja in Deutschland jetzt in Heidelberg eine Firma, die da auch Geld verdient, dann Waffen, die nicht, die da geliefert werden. Ich wohne hier am Bodensee, wir haben sehr viele Waffenfirmen hier. Was ist mit diesen Rüstungs- und Waffenexporten, mit Kleinwaffen in Honduras, worüber wir jetzt mal ein wenig über diese ganzen Waffen, die dort im Umlauf sind, und Drogen und Korruption. Also, dass wir diese Themen hier auf dem Schirm haben und gucken, wie sind wir, unsere Firmen in der Nachbarschaft, das gibt es überall. Wie sind
Ja,
wir
wie
da
stehen
mit
wir dazu?
involviert? Wie hängt unser Reichtum, unsere Arbeitsplätze mit dem zusammen, was dort passiert?
Ja, da bin ich total bei dir, weil mir manchmal denken wir, die Probleme sind ganz weit weg. Aber eigentlich sind wir sehr
Ja.
stark daran beteiligt. Die fangen ja hier an, wir schicken ja das Zeug. Also da unterstützen wir genau das Problem, dass es weiterhin so läuft, weil wir ja teilweise ein bisschen Geld damit machen. Und da glaube ich, ist es echt Zeit, boah, dass wir bei uns
Ja.
beginnen.
Faire Preise bezahlen für die
Ja.
Mangos, für die Papayas, für den Blumenkohl, für den Kaffee. Honduras ist ja auch eine große Kaffeeanbaugegend. Ja, und einen Fernkaffee kaufen. Hier im Eine Weltladen zum Beispiel, die unterstützende Kooperative in Honduras, in La Esperanza, das ist so Richtung El Salvador rüber. Und da sind echt einfach auch tolle Erfolge zu verzeichnen. Ja, also, und das gibt es auch. Oder also was ich auch ganz will, einfach so gute Nachrichten verbreiten. Also, wo läuft was auch gut und was können wir daraus lernen? Wie du jetzt vorher auch gesagt hast, was können wir daraus lernen? Oder auch Partnerschaften, dass wir Leute von dort mal nach hier für ein Praktikum einladen, eine Mitarbeit irgendwo, nicht, dass wir nur rübergehen. Bei uns hat so viel Lützerath zum Beispiel, was jetzt hier bei uns so jetzt aktuell Braunkohleabbau, Menschenrechtsbeobachterinnen von dort nach hierher holen, zum Beispiel, damit die dort berichten, wo es hängt zusammen, es hängt die Welt, es hängt alles zusammen.
Total.
Ja.
Ich bin so bei dir. Ich habe noch zwei kleine Fragen. Eine zuerst noch. Wie stehst du denn zum Thema Hoffnung? Wie schaut es denn bei deiner Hoffnung aus? Du hast schon viel gesehen auf der Welt, hast viele Auf und Abs wahrscheinlich erlebt. Ja, wie fühlt sich das für dich so an? Wo schöpfst du deine Hoffnung?
Die Hoffnung, auch ich glaube, ich kriege die aus meiner guten Laune vom Prinzip Lust zu leben. Da kommt meine eigene Hoffnung her. Und dann, also ich habe selber keine eigenen Kinder, aber ich habe so viel, ich habe 7 Patenkinder. Und also da habe ich die Hoffnung. Neulich habe ich mal gedacht, meine Güte, kann man in diese Welt noch Kinder setzen? Aber dann bin ich jetzt wieder einfach auch mit Kindern zusammen und denke, ja, also es geht irgendwie wird es schon weitergehen, ja. Nee, aber nur Hoffnung, ohne dass die zur Tat wird, ist halt auch zu wenig, ja. Also ich hoffe, ja, es wird schon irgendwie gut werden. Das finde ich so, ja, also jetzt. Ich finde, Hoffnung und Hand gehört dann doch ein bisschen zusammen.
Ich bin so bei
Ja.
dir. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich kenne so viele Leute, die auf der Couch sitzen, Däumchen drehen und sagen, ich habe schon Hoffnung, wird schon alles gut, aber wenn sie sich nicht einsetzen, Leute, dann helfen sie halt nicht dazu bei, tragen sie nicht dazu bei. Und deswegen finde ich auch, es braucht die aktive Hoffnung. Super. Und dann meine letzte Frage an dich. Was möchtest du denn gerne mit unserer Community noch teilen? Was möchtest du loswerden? Was möchtest du denn gerne weitergeben an uns? Von deiner Weisheit.
Also meine Weisheit, ich habe weiße Haare, okay, aber ich fühle mich überhaupt nicht weise. Also ich bin echt ständig auch am Lernen und von Älteren und von Jüngeren. Was will ich sagen? Also nehmt die Dinge wahr und lasst euch nicht einlullen. Vertraut der eigenen Wahrnehmung und guckt so ein bisschen, dass es ein bisschen gerecht wird, ja, dass es ein bisschen ausgeglichen wird, nicht allzu super reich und nicht allzu super arm, dass es so irgendwas so. Das ist so ein bisschen in der Waage, ist das, was Leben ausmacht. Und ich denke mir manchmal, meine Güte, wenn ich dann mal irgendwann, und das denke ich eigentlich nicht erst seit ich jetzt alt oder älter bin, sondern denke ich eigentlich schon immer, wenn ich mal sterbe, ja, was soll denn dann bleiben, ja? Und ist irgendwie klar, das ist, wie soll ich sagen, Beziehungen. Beziehungen sind das, was es ausmacht. Kontakte, Freundschaften. Gucken
So.
mit der eigenen Umgebung einigermaßen in Frieden leben. So. Ja, ich
Danke,
glaube,
danke, danke schön.
glaub, das ist es, ja.
Danke, liebe Heide, für deinen Einblick und für deine Geschichten, deine Unterstützung und für alles, was du machst. Von ganzem Herzen, Dankeschön. Bleib stark, bleib dran und mach weiter so. Und wir möchten von der Sanders Blended Community, ich glaube, ich rede da im Namen von allen, von der ganzen Community, danke von ganzem Herzen, bleib dran. Wir möchten euch weiterhin verfolgen und auch in Zukunft unterstützen. Und dann schauen wir, wie wir auch einen Teil für eure Arbeit leisten können. Ganz herzliches Dankeschön.
Ja, aber dir auch, Maggie. Ich denke, du bist ein super, super Vorbild für ganz viele, die dich jetzt kennen. Ich bin jetzt zufällig sozusagen über Peace Watch auf Sanus Planet gestoßen, aber du bist ein Beispiel dafür, wie einzelne Menschen echt auch was verändern können und dass es auf die Einzelnen halt ankommt, nicht nur auf die Community, auf mich, auf dich, auf jeden, jede.
Danke.
Super.
Danke, danke. So, ich wünsche dir
Okay.
alles, alles Gute, liebe Heide. Gell?
Das gleiche für dich. Vielen Dank hier für das Gespräch.
Sehr
Alles
gerne.
Gute dir.
Alles, alles
Abrazo.
Gute. Und
Abrazo.
liebe Sanus Planet Community, bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao.
Ciao.
Ja.